Es ist mein erstes Mal, sowas mit Live-Übertragung. Für uns ist schon eine Notlösung und eine schöne Notlösung, dass wir das haben, dass wir die Möglichkeit haben, als Geschwister uns live zu treffen mit den jetzigen Situationen. Und so, ich begrüße euch alle, auch die nicht hier dabei sein können. Wir vermissen euch. Wir sind ja eine kleine Schar, ich würde sagen, was sind wir, 20 oder so. So ungefähr, und sind ein bisschen so ausgestreut. Nicht aus Angst voreinander, aber es ist schon vernünftig, das so zu machen. Und es ist schon, muss ich sagen, manchmal lustig, auch Dinge zu hören oder zu sehen. Es gibt so ein Video von zwei in Sydney, Australien, auf einem Zug. Hat jemand das gesehen? Seine Frau sitzt gegenüber von einem Mann, und dann hat der Frau gehustet, hustet die Frau, und der Mann sitzt mit seinem Kopfhörer, und dann reißt er weg und sagt: "Hast du gerade gehustet?" Und sagt sie: "Nö, hab nur in meinem Mund gehustet." Sagt: "Nee, du hast wirklich gehustet." Hat wieder angemacht. Und dann hat die Frau absichtlich so in seiner Richtung so gehustet. Und dann hat er gesagt: "Wirklich? Was machst du?" Und sagt, sie haben gesagt: "Du bist ekelhaft. Nein, du bist ekelhaft." Und haben sie angehört, so an, so, es schaukelt die ganze Situation hoch. Und es ist echt lustig. Und manchmal können wir uns wie Kinder verhalten in so einer Situation. Wir leben ganz spannende Zeit. Natürlich, Anspannung ist es alles, wir sind alle ein bisschen angespannt. Aber die Frage, die ich damit sagen möchte, ist: Wie gehen wir damit um? Die Situation ist da. Und was ist von Gott? Was möchte er uns sagen? Und was ist sein Wille für uns? Einerseits versuchen wir uns von dem Virus nicht anzustecken, dass wir vernünftige Maßnahmen haben, Hände waschen und nicht handschütteln und verschiedene Sachen. Und das ist gut so. Wir sollten das beachten. Aus Rücksicht aufeinander, Rücksicht auch auf die Schwächeren, auch wenn wir selber vielleicht das nicht so ernst sehen. Und das ist wichtig. Aber die Frage ist: Werden wir uns anstecken lassen von, nicht nur von dem Virus, sondern, wie auch es gebetet wurde, von diesem geistlichen Einstellung? Und es ist wirklich eine geistliche Einstellung. Jeder denkt an sich, jeder hat Angst davor. Ja, wir streiten uns über den Toilettenpapier in dem Laden und so weiter. Wir alle merken, ob man ja in der Gemeinde ist oder nicht, wir alle merken, die Einstellung ist momentan ganz hochgeschaukelt. Wie sollen wir dann uns verhalten? Und so möchte ich heute Morgen in eine Bibelstelle schauen, wo jemand auch in eine ganz prägende Situation war, ganz anspannende Situation war, und wie Gott ihm die Ruhe gegeben hat in ihm. Und ich möchte Habakuk, den Prophet Habakuk, aufschlagen. Das dauert vielleicht 5 Minuten, bis jeder das gefunden hat. Es ist ein kleiner Prophet im Alten Testament. Aber wenn du von Matthäus anfängst, dann gehst du rückwärts von Matthäus, dann kommst du schnell dran. Weil du hast Malachi, und dann davor im Alten Testament kommen Zacharia, und dann Haggai, und dann Zephania und Habakuk davor. Also 5 Bücher rückwärts von Matthäus Evangelium. Wir kommen in eine Zeit, wenn du das machst, dann hast du 600 Jahre vor Christus rückgespült, von der Zeit Jesu bis zur Zeit, als Habakuk gelebt hat. Und Habakuk war ein namenloser Mensch. Nur ein Name hat er, aber mehr als das wissen wir nichts von ihm. Sein Name bedeutet umarmen. Ist interessant. Aber mehr von ihm, seine Herkunft, von welchem Stamm er gekommen ist, was für einen Beruf er hatte, wissen wir gar nichts. Eines wissen wir von ihm aber: Er hat eine Beziehung zu dem Herrn, zu Gott. Und er war Gottes Sprachrohr auch in dieser Zeit, wenn es viel Anspannung gibt. Wir wissen auch, 600 vor Christus, Israel, Gottes Volk, die unter Gottes Bund gestanden hat, die wirklich viel Segen von Gott erlebt hatten, waren wirklich in die Irre gegangen, weg von Gott. Sie waren voller Ungerechtigkeit. Sie haben Ungerechtigkeit geübt. Und es war viel Unreinheit im Land, in Israel. Und deswegen ist dieses Buch auch geschrieben. Aber eigentlich sehen wir durch Habakuk seine Reaktion darauf, wie seine Einstellung war. Und ich möchte eigentlich die Hauptstelle schon erst betonen und dann werden wir schauen, wie er zu dieser Einstellung gekommen ist. Habakuk Kapitel 3 sagt er in Vers 16. Entschuldigung, Vers 17. Denn der Feigenbaum blüht nicht. Und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. So im Grunde genommen sagt er, es gibt nichts zu essen. Es gibt nichts zukünftig, wie sie weiter sich ernähren können. Ob es Fleisch, Gemüse, Obst, sowas. Aber in so einer Situation sagt er, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Nun, wir hören diese Worte und denken sofort, ja, richtig, sollten wir diese Einstellung haben. Das erwartet ihr von einem Pastor, dass er das sagt. Und ich denke, keiner wird bestreiten, dass es richtig ist, so zu denken. Aber wie kommt man zu dieser Einstellung? Ist das überhaupt möglich? Ist das nur... Ja, er war in eine geistliche Höhe gekommen, aber das schaffen wir nie. Wir schauen es nur an und sagen, ja, er war Prophet. Da ging's. Aber bei mir in der Arbeit, bei mir mit meinem Lebenslage, du weißt nicht, was es in meinem Leben diesem Coronavirus betrifft. Es kann nicht sein. So, ich möchte dann in den nächsten Minuten dies sehen und der Titel ist Gottes Wirken, wenn alles scheint aus dem Ruder zu laufen. Gottes Wirken, wenn alles scheint aus dem Ruder zu laufen. Und sollten wir eigentlich so anfangen, wo das Buch anfängt, in Kapitel 1. Und zwar mit der erste Punkt, ich werde schauen, ob das mit dem PowerPoint funktioniert. Achso. Vielleicht kannst du das die nächste machen, wenn es geht. Wenn nicht, dann schauen wir nur den Titel an. Der erste Punkt ist folgendes. Wir sehen erstens eine verwirrende Situation. Es ist eine verwirrende Situation. Vielleicht noch eins weiter. Okay. Und zwar, was du hier findest, ist ein Austausch zwischen Habakuk und Gott. Habakuk und Gott. Also hinten schauen. Und zwar, Habakuk hat eine schwierige Lage gesehen. Und zwar eine geistige Lage im Land. In Kapitel 1 er sagte, wie lange her rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht. Wie lange schreie ich zu dir Gewalt, doch du rettest nicht. Es gab im Land viel Ungerechtigkeit. Reiche Menschen, die Armen ausgenutzt hatten. Und für Bosheit und Unreinheit im Land. Und er sagte, wie lange her wirst du das alles anschauen? Nun, es gibt diesen Austausch zwischen Gott und ihm die ganze Zeit. Und zwar, er sagte das, er war verwirrt. Du bist Herr gerecht und es ist, ob du still bist. Du machst hier nichts. Du hilfst uns nicht. Du hilfst den Gerechten nicht. Und dann kommt immer wieder dann eine Antwort von Gott. Und die erste Antwort von Gott ist in Vers 5, seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stützt, ja staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Und ich möchte erste Punkt sagen, allgemein von dieses Buch, was du siehst in den ersten zwei Kapiteln, ist Habakuk erringt mit Verwirrung in der Situation. Er ringt mit Verwirrung. Es ist eine verwirrende Situation. Du hast Gott, er weiß theoretisch, wie Gott ist, aber dann sieht er die Situation, er sieht die Nachrichten, er sieht, wie die Leute sich verhalten, er sieht auch, wie Gott Gericht auf seinem eigenen Volk bringt und er kann das nicht begreifen. Mit seinem Verstand sprengt es den Verstand. Funktioniert in Live-Übertragung? Die Übertragung auch? Ich kann kurz warten. Für mich ist nicht der PowerPoint wichtig, aber die Live-Übertragung schon. Okay. Okay. Soll ich warten kurz? Okay. Ich lerne, wie wir uns verhalten, wenn es von live entfernt ist. Aber okay. Ich spreche langsamer, damit Sie nicht zu viel verpassen. Ja. Also es ist eine verwirrende Situation. Man weiß auch nicht, was zu tun. Wie ist es für dich mit deiner Arbeit? Oder in der Uni? Oder Ausbildungen? Oder soll ich zum Arzt gehen oder nicht? Und diese Entscheidungen von einem zu dem nächsten, wir leben in Verwirrung manchmal. Und ich sage euch, das ist eigentlich normal in einer Welt, verfallene Welt. Wir haben alle Kalendern und wir planen sehr gerne im Voraus. Okay, das ganze Jahr, ein Jahresplan. Ist das vernünftig? Ja, sollte man planen. Aber wir leben in einer Zeit, wo das nicht möglich ist. Wo manche Dinge wir nicht planen können. Ich kann nicht sagen, ob wir Mittwoch Bibelstunde haben können oder sonntags nächstes Gottesdienst gefeiert wird. Es könnte schon sein, dass es ganze Lockdown gibt, dass wir das nicht feiern dürfen. Kann sein. Also gestern früh habe ich auch Nachrichten bekommen, von verschiedenen Perspektiven, wo, okay, wie soll es weitergehen? Aber das ist eigentlich normal in unserer Welt. Und wir versuchen mit unserem Verstand alles unter unsere Kontrolle zu bringen. Und wir wissen zwar, wie Gott ist, aber dann versuchen wir trotzdem, das reinzupassen in unsere Perspektive. Und der Habakuk hat das nicht geschafft, immer wieder. Gott sagt ihm, quasi in dieser verwirrenden Situation, in dieser Not. Gott bringt eine düstere Nachricht. Er sagt, Herr, wie lange wirst du diese Ungerechtigkeit anschauen, diese Bosheit im Land? Und dann sagt Gott, ich werde ein Werk in euren Tagen wirken. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt wurde. Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und ungestimmte Nation, die die Weiden der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehört. Schrecklich und furchtbar ist sie. Du hast hier Worte wie grimmig, ungestimme. Du hast schrecklich, furchtbar. Und so redet Gott über das, was jetzt kommen wird auf Israel, auf seinem Volk. Das ist eine beunruhigende, düstere Nachricht. Und wenn das nicht düster genug ist, haben wir Vers 17 und Kapitel 3 auch gelesen. Feigenbaum blüht nicht, Reben ist kein Ertrag und so weiter. Es gibt in dieser Welt auch düstere Nachrichten, die auf uns zukommen. Nun, vielleicht ist diese Nachricht für uns was Neues. In unserem Leben sowas zu erleben. Aber wenn man die ganze Weltgeschichte anschaut, das passiert immer wieder. Mit Seuche, Pest, Krieg und Wirtschaftsniederlagen und so weiter. Und das Problem ist, wenn wir das hören, dann ist es einmal scheinbar aus der Ruder gelaufen. Aber, liebe Leute, einerseits ist es nie wirklich aus der Ruder gelaufen, aber das zeigt uns etwas von unserer Einstellung, wenn es uns gut geht. Wir denken, wir doch alles unter Kontrolle haben. Wir hatten jahrelang ein ganz unzuverlässiges Auto. Und es war jedes Mal, du wusstest nicht, ob es anspringen würde. Es war einfach so. Mehrmals, gell, Caleb? Es war einfach so, okay, wir sitzen da. Okay, ADAC wieder anrufen, okay? Ich dachte, sie würden unseren Vertrag irgendwie langsam ablaufen lassen. Wir waren nicht der beste Profit oder Gewinn für ADAC. Und dann haben wir ein neu für uns Auto. Und auf einmal denkt man, jetzt habe ich alles unter Kontrolle. Ist alles gut. Und man fühlt sich schon, ja, souverän, oder? Wenn man schick angezogen ist und in den Supermarkt reinläuft, dann fühlt man schon ein bisschen mehr unter Kontrolle. Ich habe das hier. Unter meinem Daumen ist alles gut. Und Tatsache ist, wir haben nichts unter unserer Kontrolle. Und dann hören wir so eine Nachricht. Und so sagt Habakuk in Kapitel 1, Abvers 12, okay, er hat vorher gesagt, wie lange wirst du warten, bis du Gerechtigkeit bringst? Und dann sagt Gott diese düstere Nachricht. Und jetzt sagt er, hey, langsam, nicht so viel. Nicht so viel. Warum machst du das? Dass du ein böses Volk bringst gegen Israel. Wie kann deine Ungerechtigkeit so es scheint wie scheinbar Ungerechtigkeit von Gott, dass er Bosheit auf Israel bringt. Und so geht es hin und her mit den Gedanken und Gefühlen, weil wir mit unserem Verstand nicht Gott ganz begreifen können. Und die Tatsache ist, die düsterste Nachricht ist, dass zu diesem Gericht von Gott selber gekommen ist. Und das müssen wir auch, liebe Geschwister, buchstabieren, dass wenn etwas in einem Land kommt, dass es nicht nur von Gott zugelassen ist, sondern es kommt von Gott. Er hat gesagt in Kapitel 1, Vers 5, Gott sagt, ich wirke ein Werk in euren Tagen. Es ist nicht nur, dass Gott sagt, okay, da ist ein Virus, oh, okay, es breitet sich aus, schauen wir, wie es läuft. Lass es einfach so gehen und schauen wir weiter. Nee, Gott wirkt in dieser Gesellschaft. Nicht nur damals, sondern auch heute. Einfach der größte König, der in dieser Welt gelebt hat, hat es auch so gehabt. Daniel 4, Vers 32. Du sprichst von Kontrolle und Souveränität, die man der Souverän über alles hat. Der babylonische König hatte das. Er hätte das schönste Wagen gefahren. Er ist immer angesprungen, wenn er unterwegs war. Er hatte alles, was er haben wollte für sein Leben. Und Gott hat ihn so gedemütigt, dass er sagt, alle Bewohner der Erde sind wie nichts. Vielleicht kann ich diesem zeigen hier. Alle Bewohner der Erde sind wie nichts. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Hier ist der Vers. Ich lese es nochmal vor. Er sagte, dem König sagte, alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Das bedeutet nicht, dass Gott denen nicht wichtig findet, sondern im Vergleich zu Gottes Größe. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde nach seinem Willen. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? So groß ist Gott. Er ist über alle Könige der Erde und er ist über alle Viren der Erde auch. So kommen wir eigentlich zu dem dritten Punkt. Wir haben mit einem souveränen Gott oder mit einer verwirrenden Situation zu tun. Wir kriegen düstere Nachrichten, jeden Tag, immer wieder neuen. Und was wir dann brauchen, ist die gute Nachricht, und zwar, dass es einen souveränen, treuen Gott gibt, der alles in der Hand hat. Wir haben mit einem souveränen, treuen, liebevollen, barmherzigen Gott zu tun. Wir brauchen diese Nachricht heute. So möchte ich die Frage stellen. Mit diesen düsteren Nachrichten, mit diesem Virus, der sich verbreitet, wie groß ist dein Gott? Ist er größer als diesem winzig kleinen Virus? Du sagst, aber was ist es, wenn ich angesteckt bin? Wie ist es, wenn ich in Quarantäne komme oder andere angesteckt habe? Wie ist es, wenn ich davon sterbe? Wie groß ist dein Gott? Wenn ich nicht in der Lage bin zu sagen, Gott ist souverän über mein Leben, wie lang ich lebe und was alles passieren wird, dann bin ich nicht bereit, mein Leben für den Herrn zu leben, weil ich nicht aus Vertrauen lebe, sondern ich lebe aus den Gefühlen, dass alles unter meiner Kontrolle ist. Wir dürfen in dieser Zeit jetzt üben, was die Realität wirklich ist, dass alles nicht unter unserer Kontrolle ist, sondern unter einem souveränen, treuen Gott. Und dass Gott auch solche Viren wirken wird, um seinen Willen zu verwirklichen. Amos 3 und Vers 6 sagte er, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Geschieht nicht etwa ein Unglück in der Stadt, ein Virus in Eschenau oder in Gräfenberg, in Neunkirchen am Brand, in Heroldsberg, in Kachreuth, deinem Nachbarn, bei deiner Arztpraxis, in der Arbeit bei dir? Geschieht etwas nicht und der Herr hat es nicht getan? Jesus hat auch so geredet. Kannst du dir vorstellen, deinen Mitbürgern, einigen, haben so etwas gegen die Regierung ins Gang gebracht. Und dann kommen die Obrigkeiten, kommt der, sagen wir mal, der Söder oder der Ministerpräsident. Und was macht er mit den Verbrechern von deiner Stadt, die Leute, die du kennst? Er nimmt denen, sie wird geschlachtet und das Blut wird dann geschmiert über, sagen wir mal, auf die Straße. Kannst du dir vorstellen, sowas passieren würde? Das ist in Galiläen passiert. Und Jesus sagt dir, stellt die Frage, diese schlechte Sache, dieses grausame Bild, was passiert ist. Meint ihr, dass diese Galiläer von allen Galiläern Sünder waren, weil sie dieses erlitten haben? Waren sie irgendwie schlimmer deswegen? Es gab einen Turm in Siloe, die gefallen ist. Und 18 Menschen sind ums Leben gekommen. Jesus sagte, meint ihr, dass sie, diese Menschen, die gestorben sind, diese Opfer, vor allen Menschen in Jerusalem wohnen, die waren sündhafter, deswegen sind sie gestorben? Und dann kommt es. Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Du sagst, Jesus sagt sowas. Jesus ist die Liebe. Ja, er ist Liebe. Und Jesus ist souverän über alles. Das heißt, Jesus beschäftigt sich nicht mit den Sachen, wie wir uns beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit den Vergänglichen, mit den Irdischen. Und Jesus möchte unser Herzen erreichen. Und er sagte, Herzen möchte ich ändern. Und das ist, liebe Geschwister, das Schlachtfeld, in dem wir stehen. Natürlich versuchen wir, vernünftig zu leben und die Maßnahmen zu folgen. Aber das Schlachtfeld ist in unserem Gedanken, wie wir mit diesem umgehen. Und ich bin, also es ist wirklich etwas bemerkenswert zu sehen, wie Gott unser Herzen formen möchte in dieser Zeit durch diese Nachrichten. Und so musste Habakkuk auch das buchstabieren und lernen. Und deswegen kam er jetzt letztendlich zu Kapitel 3 und er redet über Gott. Und er sagte nicht, okay, Gott ist einfach Liebe, es wird einfach so, sondern er redet von Gott, wie er ist, in jedem Form, in seinem Charakter. Und er ist so von Gott in seinem Charakter überwältigt, dass die Nachrichten nicht mehr Platz haben, ihm und sein Leben zu bestimmen. Er sagte in Kapitel 3, Vers 1, Gebet des Propheten Habakkuk nach Schigionot, Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Tu das, Herr. Tu, was du willst. Du bist souverän. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Gott, du bist Gott. Das gleiche Gott, Alten Testament wie im Neuen. Er ist zornig gegen Sünde. Und er handelt, liebe Geschwister, wir müssen sagen, sicher handelt er mit einer Gesellschaft, die ihm ablehnt. Das ist keine populäre Nachricht. Aber das ist so. Er hat alles in seiner Hand. Aber was möchte er? Er macht das in Liebe, damit die Menschen zu ihm schauen. Sie sagen im Krieg, dass es keine Atheisten gibt in einem Krieg, in einem Schlachtfeld. In dem, auf Englisch heißt es Foxholes. Und die, wenn sie ein Loch begraben, wo sie sich schützen, und kommen die Bomben, kommen die ganze Gewehr. Es gibt keine Atheisten da. Weil jeder schreit zu ihrem Schöpfer, zu seinem Schöpfer. So ist es in dieser Not. Wir sprechen, liebe Geschwister, nicht von Schadenfreude. Es ist traurig, wenn Menschen leiden. Es ist traurig, dass die Großeltern ihre Enkel nicht sehen dürfen, dass es so diesem Abstand geben muss. Und mit den Schulen und vor allem die Todesfälle. Es ist sehr traurig. Wir sollten beten. Vor allem für die Ärzte, für die medizinische Versorgung, für die Krankenhäuser. Okay, das gehört alles dazu. Aber wir müssen immer im Blick haben, Gott ist souverän. Und er wirkt was Wunderbares hier, letztendlich, was seinen Wille erfüllt. Und dass wir ihm sehen, in seiner Herrlichkeit, wie er wirklich ist, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Liebe und Erbarmen und Gnade, dass wir das alles sehen und dass wir darin mit diesem Gedanken leben. Gott hat einen vollkommenen Plan für das Coronavirus. Er zeigt uns, wie zum Beispiel, wie schwach wir sind. Und wie souverän er ist. Wie wenig Kontrolle wir tatsächlich über unserem Leben haben. Wie alles in seiner Hand ist. Er zeigt uns, wie nichts um uns dreht, dass es alles für ihn geschaffen wurde. Er zeigt uns, wie böse unsere Herzen sind und wie heilig er ist. Er zeigt uns, wie wenig Vertrauen wir wirklich haben. Wir denken, wir vertrauen auf den Herrn, aber es zeigt uns, wo das fehlt. Und wie treu er bleibt. Er zeigt uns, wie vergänglich alles in dieser Welt ist. Und wie er ewig Bestand hat. Wir sehen so viel von Gott. Leben wir aufmerksam auf das, was er uns da zeigt? Oder lassen wir uns von diesen Nachrichten, die von Menschen kommen, die meistens Jesus nicht kennen, einfach uns beeinflussen. Gott möchte uns ändern durch uns, durch diese Situation. Lassen wir ihn ändern oder lassen wir uns von der Welt und von dem Druck dieser Welt, auch von die Maßnahmen, die empfohlen sind, uns beeinflussen? Oder lassen wir von Gott selber uns beeinflussen? So was möchte Gott, dass wir tun. Das ist, wo er zum Schluss kommt. Wenn das alles passiert, wenn alles schlimm ist, alles vergeht. Jetzt kommt in Vers 18. Was sollen wir tun? Schau erst aufwärts. Wenn das Feigenbaum blüht nicht, wenn es an den Reben ist kein Ertrag, der Ölbaum versagt seine Leistung, die Terrassengärten bringen keine Nährung hervor, die Schafen sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Erstens, schau aufwärts. Hör auf, einfach rumwärts zu schauen. Ich meine nicht, dass wir keine Nachrichten hören. Ich habe geschaut, dass ich gute Quellen finde, dass ich weiß, was los ist. Aber es ist die Frage, werde ich meine Gedanken voll mit diesem Nachrichten machen? Werde ich unter diese Kontrolle kommen, von diesem Gedanken, oder lasse ich mich von Gott und seinem Gedanken beeinflussen? Er hat gesagt, ich jubele in dem Herrn. Er schaut aufwärts zu Gott, wie er ist. Wie macht man das? Wie schaut man aufwärts? Oh, man steht in dem Felder, macht die Hände auf und oh, schau aufwärts. Okay, kann das machen. Bringt vielleicht ein gutes Gefühl. Aber sage ich, wenn ich in dem Feld da stehe und aufwärts schaue, was im Gedanken kommen soll, was ich mir wünsche in dem Moment, ist, dass Gottes Wort in meinem Gedanken kommt. Das heißt, wir müssen unsere Gedanken voll mit Gottes Wort erfüllen. Wir müssen, wenn wir eine Nachricht hören, sollten wir doppelt so viel von Gottes Wort hören. Und heutzutage ist es interessant, weil wir mit Internet und alles die Möglichkeiten, so ständig so aktuelle Nachrichten zu bekommen, ist diese Zuneigung, einfach da an dem Schlauch zu hängen und dann einfach Nachrichten bekommen. Habe ich heute Morgen überlegt. Okay. Wenn ich überlege, wenn ich einen Zeitstrahl hat oder eine Skala hat, wie viel Zeit ich verbraucht habe, dem Nachrichten anzuhören. Wie ist das zu vergleichen mit meiner Zeit von Gott zu hören? Und da bin ich voll betroffen. Bin der Erste. Dass jeder überlegt, lasse ich mich von den düsteren Nachrichten runterziehen? Oder werde ich wirklich in dem Herrn jubeln? Und das klappt nur, wenn wir gezielt, bewusst entscheiden, das auszuschalten und Gottes Wort aufzuschlagen. Ich sage euch, das ist genauso, was ich machen muss wie jeder von euch. Und das ist schön, in dieser Situation, was vielleicht neu ist mit diesem Bedrängnis, in dem wir kommen, diese schwierige Zeit, ist, wir alle erleben das. Okay? Wenn ich schaue, jeder hat so Bedrängnisse oder Schwierigkeiten gehabt in den letzten Monaten, während Krankheiten, verschiedene Sachen. Aber dieses erfahren wir gemeinsam. Erleben wir gemeinsam. Und dass wir gemeinsam lernen, ist eine Chance zu lernen, uns auf Gott zu verlassen. Nicht nur fromme Worte sagen, sondern wirklich, lass Gott uns formen. Das ist nicht immer leicht. Okay? Es tut weh. Aber lass Gott uns formen. Lass es wirklich, lass unsere Träume, unsere Gedanken, unsere Pläne, lass sie sterben. Und lass Gott auferstehen, ins Leben rufen, was er haben möchte mit deinem Leben. Mit meinem Leben. Auch wenn sie gute Pläne sind, lass alles in den Tod gehen. So möchte ich zum Schluss ein paar Gedanken machen, praktische Anwendungen für uns. Erstens, denk daran, in dieser Situation, denk daran, dass Gott souverän ist, dass er alles in seiner Hand hat. Zweitens, wenn du düstere Nachrichten hörst, wenn es wiederkommt, wenn du feststellst, ein Familienmitglied wurde angesteckt. Ganz praktisch, okay? Oder ganz spezifisch. Könnte kommen. Befehl dem Herrn die Situation. Rede mit ihm zuerst, dass du die richtige Haltung haben kannst, mit der Situation umzugehen. Nun, das Dritte, vielleicht wird uns überraschen, aber ich denke, es ist für mich auch wichtig, dem Herrn dankbar zu sein in der Situation. Wie kann ich das sagen? Das klingt so fromm, oder? Dem Herrn dankbar zu sein. Paulus hat gesagt, in allem Dank geben. Und ich sage euch, das klingt unmöglich, aber wenn man überlegt und sagt, hey, Gott ist wirklich souverän, dann schaue ich, was macht der Herr in dieser Situation? Manchmal können wir das nicht ganz verstehen, schon, okay? Aber das Überlegen, was macht Gott Gutes hier in dieser Situation? Was möchte er mir zeigen, dass das Leben entschleunigt wird? Ich sage euch selbst, unsere Nachbarn haben diese dankbare Einstellung mir gezeigt gestern. Stand da, haben miteinander geredet, hat er gesagt, ja, alles entschleunigt sich, alles wird dann einfacher. Das ist eigentlich nicht schlecht, so eine dankbare Einstellung zu haben. Danke, Herr, dass du mir die Möglichkeit schenkst, das neu zu lernen, wenn alles einfach perfekt läuft, wenn das Geld fließt, Urlaub gebucht, Wetter ist schön, ich habe Essen, zu viel Essen, muss ich überlegen, dass ich nicht zu viel esse und so weiter. Dann sind meine Prioritäten eher darauf. Ich lebe dafür. Aber jetzt darf ich lernen, simpel zu leben, einfach zu leben, nach seinem Wort. Nur als Beispiel, dem Herrn dankbar zu sein in der Situation. Viertens, erkenne ihn in der Situation. Fürchte dem Herrn mehr als die Epidemie. Fürchte dem Herrn mehr, als du diesem Virus fürchtest. Jesus hat es selber so gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seelen aber nicht zu töten vermögen. Ich habe immer gedacht, okay, das war jemand mit einer Waffe in der Hand. Okay? Kommt er mich bedroht? Oh, kann man Leben töten? Okay, stimmt. Aber es kann auch dieser winzig kleine Virus diesen sein, der mein Leben bedroht. Ja, Jesus sagt, fürchtet euch nicht davor. Fürchtet aber viel mehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Diesem Gott, der Habakuk gezeigt hat, dass sie der Chaldäer bringen würde, diesem gerechten Gott, muss die Sünde bestrafen. Und vielleicht hast du Angst vor diesem Virus, weil du Angst hast zu sterben, weil du weißt nicht, was danach kommt. Das klingt wie eine schlechte Nachricht, dass Gott die Sünde bestraft und dass es eine ewige Hölle gibt. Aber es gibt eine gute Nachricht. Gott will nicht, dass die Menschen verloren gehen und in diesem ewigen Verdammnis gehen. Diese Hölle wurde nicht für die Menschen geschaffen. Es war für die Teufel und seine Dämonen. Aber wir werden das erleben, wenn wir nicht Jesus Christus haben. Weil Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, in diesem kranken Welt, voller Viren und Epidemien und Streit und Krieg und Spannung und Bitterkeit und Sünde. Er ist in diese Welt gekommen, ist Mensch geworden, ist dann für die Sünde der Welt gestorben. Und er sagte in Matthäus, und in, glaube ich, dem vierten Kapitel, er kam und hat unsere Krankheiten genommen. Er kam und hat die geistliche Sünde, alle Sünde hat er auf sich genommen, die geistliche Krankheit. Ist in seinem Leib, hat er die getragen und 3 Stunden lang war das dunkel über die ganze Erde, weil Gott die Sünde der Welt, auch meine Sünde und deine Sünde und deine Sünde und deine, alle unsere Sünde und die Sünde der ganzen Welt hat der Sohn Gottes an seinem Leib getragen. Und Gott hat seinen Zorn auf ihm gegossen. Und dann hat er zum Schluss, eigentlich davor hat er gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Antwort ist, weil er dich geliebt hat. Und Gott musste Jesus, den Sohn, der ewige Sohn, musste er dem Rücken zeigen, diese 3 Stunden, um die Sünde der Welt zu bezahlen. Und dann hat er zum Schluss gesagt, es ist vollbracht, es ist voll bezahlt. Alle Sünden, für alle Sünden der Welt ist der Lösegeld bezahlt. Das Blut Jesu ist vergossen, um uns Rettung zu ermöglichen. Damit jeder, der nur an ihn glaubt, der nur glaubt, dass er wirklich nicht nur für die Sünde der Welt, sondern für seine eigenen Sünden gestorben ist, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Heute kann was Neues beginnen. Etwas Gutes aus diesem Virus kann passieren, wenn es dir nachdenklich macht. Wenn ich heute sterbe, komme ich in die Hölle. Jesus hat deine Krankheit genommen. Deine Werke bringen dich nicht im Himmel. Du kannst es nicht leisten. Gott ist heilig. Er sagte in Habakuk, du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Haben keine Chance, wenn wir unsere Sünde so in der Ewigkeit mitnehmen. Aber Jesus Christus ist gestorben, damit wir nicht sterben müssen, in den Himmel kommen können. Du kannst an ihm glauben und dieses ewiges Leben haben. Ich habe 2 Punkte, Entschuldigung, es wird langsam lang. Vielleicht am Lein ist es lang, aber weiß ich nicht. Aber er sagt, kenne ihn. Und dann 5. Liebe deine Nächsten und die Maßnahmen beachten. Liebe deinen Nächsten und die Maßnahmen beachten. Natürlich aus Liebe und Rücksicht sollten wir nicht einfach ohne Rücksicht leben. Wir sollten schon an anderen denken. Und 6. Sei aufmerksam, wie du dienen kannst. In dieser Zeit, liebe Geschwister, wir alle leiden. Aber sei aufmerksam, wie anderen leiden. Unsere Zuneigung ist es, wenn Not kommt, einfach so innen zu halten. Rolle runter. Okay, alles abschotten. Ich lebe für mich jetzt. Okay, ich muss das durch. Kopf runter. Warte, bis die Pandemie vorbei ist und dann lebe ich mein Leben weiter. Geschwister, wenn die Gemeinde Jesu nicht auswärts schaut, schauen aufwärts, aber jetzt auswärts, wenn wir nicht auswärts schauen, um den Menschen zu dienen, wer wird das? Sagen, die Sanitäter macht das. Okay. Wo ist die Gemeinde Christi? Ich habe eine bewegende Geschichte gelesen. Es war ein Kinderbuch eigentlich von unseren Kindern. Ich habe es von Heinz übersetzen lassen. Und zwar von Pastor Hans Egede. Wir kennen den Namen nicht, aber im Grönland ist es vielleicht jeder auf der Zunge. Zu der Zeit haben die Eskimos in Grönland gelebt. Es gab keine Gesellschaft. Und er fühlte sich von Gott berufen, diesem heidnischen Eskimos das Evangelium zu predigen. Jahrelang war es nicht möglich, aber letztendlich fand er ein dänischer Handelsunternehmen, der ihn nach Grönland gebracht hatte. Und wenn bei einem Sturm ein Schiff, sie sind in einem Sturm mit dem Schiff und sind dann gestrandet, was oftmals die Eskimos dann die Leute einfach getötet hatten, hatten sie aber überlebt. Der Hans hat eine kleine Hütte für seine Familie ausgebaut und fing an, die Sprache Inuit, glaube ich, zu lernen. Ganz heidnische Volk. Er versuchte mit ihnen über Gott, über Sünde, über die Erlösung durch Jesus Christus zu sprechen. Die Menschen haben ihm nur ausgelacht. Und letztendlich ist das Handelsunternehmen haben sich beschlossen, mit diesen Menschen nicht mehr zu arbeiten und haben gefordert, die Sachen zu packen und zu gehen. Und Hans ist geblieben mit seiner Familie. Er blieb jahrelang. Jahre vergingen und es ändert sich eher weniger. Eine kleine Gemeinde wurde gegründet und auch eine Kolonie, Gotthab hieß es, oder Gottes Hoffnung. In 1734 brach die Pockenseuche aus. Mehrere Eskimos starben an dieser schlimmen Krankheit. Die Pockenkrankheit ist sehr ansteckend und niemand traute sich, ein Igloo mit einer an Pocken erkrankten Person zu betreten. Pastor Egede jedoch besuchte den Kranken. Er versuchte, jedem zu helfen. Dies beeindruckte die Eskimos sehr. Sie erkannten, dass es eine wichtige Botschaft sein musste, die er überbrachte. Er muss ein großartiger Mann sein, der sein Leben auf diese Weise riskiert. Nach dem Abklingen der Seuche kamen einige Eskimos, um ihm zuzuhören. Dann kommen immer mehr. Gott segnete seine Predigten und Menschen kamen, um den Herrn Jesus als ihren Erretter kennenzulernen. Bis heute wacht die steinerne Statue des Pfarrers Hans Egede über Grönlands Hauptstadt Nuuk, dem ehemaligen Gotthard. Er ist jetzt genannt der Apostel Grönlands. Nun, natürlich lebte er in der Zeit, aber wir verstehen diese Herzenseinstellung. Er hätte jeden Grund gehabt, mit seiner Familie zurückzuziehen und wegzugehen. Und er blieb. Er hat dadurch auch seine eigene Frau verloren, durch die Krankheit. Aber er hat einen Auftrag. Ich möchte fragen, wie gehen wir, was für eine Einstellung haben wir? Werden wir uns einfach abschotten, sagen, hey, du hast mich angehustet? Oder können wir mit diesem Gottesvertrauen und vor allem die Liebe Christi bereit sein, anderen zu dienen? Es kann kleine Sachen sein. Vielleicht siehst du einen Nachbar, der Rollos bleiben unten und die kommen nie raus. Ältere Menschen, dass du Sorgen hast für sie, dass du einfach schaust, geht's ihnen gut? Ich gehe einkaufen heute, kann ich dir was holen? Brauchst du Klopapier? Es kann ein großer Dienst sein, große Liebe sein zu deinem Nachbar. Manchmal die kleinen Sachen sind das Wichtigste. Aufmerksam zu sein. Wir sind hier, Geschwister, zu dienen, nicht zu überleben. Wir sind hier, die Liebe Christi auszustrahlen. So kommt er zum Schluss in Habakuk. Der letzte Vers, er sagte, der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Er sagte, oh nein, die Chaldäer kommen, muss ich meinen Kopf runter, muss ich einen Bunker finden und warte, bis es vorbei ist. Sondern er sagte, der Herr ist meine Kraft. Ich habe was zu tun. Und er macht meine Füße wie ein Hirsch. Und dass wir den Herrn bitten, Herr, lass mich ein Zeugnis sein in dieser Zeit. Lass mich anderen dienen und helfen und nicht nur für mich leben und an mich denken. Mit dieser Einstellung möchte ich uns ermutigen, mit einem kleinen Kärtchen, vielleicht könnt ihr es hier drauf sehen, Kärtchen hat Jürgen, alles klar. Es ist ein kleines Kärtchen, was jeder anbieten möchte. Und wir können es auch vielleicht in den Briefkasten geben, wenn jemand es haben will, von der Gemeinde, der nicht dabei ist. Mit einem aus Bibelvers. Mit diesem Verse Habakuk 3, 18 bis 19. Jeder mitzunehmen. Kann auch den Grafik zuschicken, wenn du es drucken möchtest, ausdrucken möchtest, in deinem Haus irgendwo, dass du immer vor Augen haben kannst, wenn die Nachrichten kommen, düstere Nachrichten, den Verse. Ich aber. Ich will den Herrn frohlocken, will jubeln über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße und über Höhen lässt er mich einherschreiten. Ich kann euch sagen, ich möchte diesen Vers auswendig lernen. Ich möchte das verinnerlichen in dieser Zeit. Ich möchte wachsen. Ich möchte diese Chance nicht verpassen, dass Gott größer wird in meinem Leben. Und dass ich im Vertrauen wachse, dass Gott mich und euch auch gebraucht. Die Menschen brauchen das. Gott möchte uns gebrauchen zu seiner Ehre. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du so groß bist und wir fühlen uns so klein, weil in der Tat im Vergleich zu dir sind wir klein, aber du liebst uns trotzdem. Du hast uns geschaffen für dich. Danke, dass unser Leben bestimmt ist. Der Geburtstag und der Todestag. Und dass alles in deiner Hand liegt. Jesus, lass diesem Verse, lass dieses Buch und diesem Mensch, Habakuk, uns ermutigen, voll und ganz für dich zu leben und diese Chance nicht verpassen, im Gottesvertrauen zu wachsen, uns formen zu lassen und in deinem Ebenbild verwandelt zu werden. Herr, schütze du uns, unsere Herzen vor allem. Und ich bete auch, dass wir als Gemeinde für jede, vor allem die Älteren, die Schwachen, dass sie auch denen von dem Virus schützt. Wir wissen, dass du das kannst und beten wir, Herr, dass du deine schützende Hand auf uns hältst und dass keine angesteckt wird, damit wir anderen dienen können und helfen können, wie diesem Pastor Hans. Lass uns, Herr, ein Zeugnis sein in dieser Zeit und lass uns das nicht versäumen. Etwas, was du hier machen möchtest, durch uns, Herr, wirklich nur zu deiner Ehre. Amen.